ARD Sounds.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Sozialstaat, so steht es im Grundgesetz. Ein Staat, der soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit garantiert. Aber wie viel Sozialstaat kann oder will sich Deutschland in Zukunft noch leisten? Bei der gesetzlichen Krankenversicherung, bei der Rente, der Pflege, überall fehlt Geld. Die schwarz-rote Koalition hat umfassende Reformen angekündigt und ringt um die richtigen Maßnahmen. Mit Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio sprechen wir darüber, was die Koalition angehen will und was nicht. Wo die Reformbaustellen sind und wie viel vom bisherigen Sozialstaat danach noch übrig sein wird. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Freitag, der 5. Juni. Hallo Birte.
Hallo, grüß dich.
Birte, wir haben uns ja heute ein Thema vorgenommen, den deutschen Sozialstaat. Ganz schönes Schwarz-Brot-Thema, muss ich mal sagen. Aber lass uns das mal angehen. Was steckt denn hinter diesem Begriff?
Ja, es ist wirklich ein abstraktes Thema, auch nicht besonders sexy. Dabei betrifft es oder kann es jeden und jede von uns betreffen, weil was steckt dahinter? Zum Beispiel eine Absicherung, wenn jemand krank wird oder jemand seinen Job verliert. Wir haben die Arbeitslosenversicherung oder viele werden im Laufe ihres Lebens ein Pflegefall. Auch dafür gibt es Sicherungssysteme. Also Sozialstaat, das klingt abstrakt, ist aber ganz nah an unserem Leben dran, wenn wir es denn brauchen, wenn wir den Sozialstaat brauchen. Und der ist was ganz Wichtiges bei uns, nämlich so wichtig, dass der sogar im Grundgesetz verankert ist als Staatsziel. Das bedeutet eben auch, dass sich die Politik um soziale Gerechtigkeit und um soziale Sicherheit kümmern muss.
Das ist das Sozialstaatsprinzip, ne, was du da ansprichst.
Genau.
Und dieser Sozialstaat, der steht ja aktuell ganz schön unter Druck. Demografisch ist es schwierig, wir werden immer älter, die Wirtschaft läuft nicht so richtig gut. Was sind aus deiner Sicht gerade die größten Baustellen? Wo drückt der Schuh am meisten?
Es gibt, glaube ich, eine Menge Großbaustellen und die Bundesregierung, die hat auch viele erkannt und hat sich im Koalitionsvertrag auch einiges vorgenommen. Da steht zum Beispiel drin, dass sie das Bürgergeldsystem reformieren will. Aus dem Bürgergeld soll ja die neue Grundsicherung werden.
Dieses Gesetz war Chefsache. Kanzler Merz und Arbeitsministerin Baas haben die Ausgestaltung direkt miteinander verhandelt. Kernstück ist unter anderem eine neue Sanktionsregel. Künftig soll Grundsicherungsempfängern, die bei Terminen mit dem Jobcenter nicht erscheinen, Geld abgezogen werden.
Das ist eine Baustelle, die die Koalition auch schon umgesetzt hat. Diese Reform ist verabschiedet. Vieles andere aber eben noch nicht. Und da hat sich an vielen Stellen die Koalition auch nicht so ganz konkret viel vorgenommen, sondern gesagt, ja, das ist eine Baustelle. Zum Beispiel bei den Krankenkassen, da fehlt eine Menge Geld. Bei der Pflege kann es so nicht weitergehen, bei der Rente kann es so nicht weitergehen. Aber wir schreiben jetzt mal noch nicht so genau auf, was wir da vorhaben, sondern wir setzen da Kommissionen dran. Und diese Regierung hat wahrscheinlich so viele Kommissionen eingesetzt oder wird es tun wie keine zuvor. Da gibt es die Sozialstaatskommission, die sich genau darum kümmern soll, zum Beispiel auch. Was kann da besser werden? Wie kann der Sozialstaat effizienter, digitaler werden? Aber auch für viele andere Dinge sitzen da zum Teil Fachleute zusammen und machen sich Gedanken. Zum Teil sind diese Kommissionen auch mit Politikerinnen und Politikern besetzt. Und zum Teil ist es eine Mischung.
Und haben die eigentlich irgendwie sowas wie eine Deadline, wo die hinarbeiten sollen? Oder können die da so lange zusammensitzen, bis sie irgendwie einen Kompromiss gefunden haben?
Nee, die haben schon immer strenge Deadlines. Und an ein paar Stellen ist der Bundesregierung auch aufgefallen, wir waren in unserem Koalitionsvertrag viel zu großzügig mit den Deadlines. Also die Kommission, die sich um die Krankenkassenfinanzen kümmern sollte, die hätte eigentlich noch viel mehr Zeit bekommen sollen. Dann ist Gesundheitsministerin Nina Wagen ins Amt gekommen, hat sich die Zahlen angeguckt und wahrscheinlich auch gesehen, wow, wir haben da ein Riesenproblem. Deswegen war der Druck da sehr groß. Die sollten jetzt bis zum Frühjahr erste Vorschläge auf den Tisch legen. Das haben sie auch gemacht. Bei der Rentenkommission zum Beispiel, die können auch nicht bis Ultimo arbeiten, sondern die sollen Ende des Monats Vorschläge machen.
Du hast eben schon die Probleme bei der Pflegeversicherung angesprochen. Da ist ja jetzt auch ein erster Entwurf bekannt geworden von Gesundheitsministerin Nina Wagen. Was ist da geplant?
Die Ministerin arbeitet ja schon seit Monaten an einem Gesetzentwurf zur Pflegereform. Eigentlich hatte sie gesagt, Mitte Mai will sie einen Vorschlag machen. Das hat ganz offensichtlich nicht geklappt. Jetzt hat das Ministerium das Gesetz aber fertig und das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Und damit ist jetzt ein weiterer großer Brocken, eine weitere große Reform auf dem Weg und die wird für viele Diskussionen sorgen. In der Koalition, in den Bundesländern, bei den Pflegekräften und natürlich auch bei vielen Menschen im Land, die davon betroffen sind oder vielleicht betroffen sein werden in Zukunft. CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken, die hat aber auch betont, dass eben nicht nur gespart werden soll.
Wir wollen die Menschen besser begleiten mit einem neuen Anspruch auf eine pflegefachliche Begleitung und wir wollen auch Angehörige entlasten und stärken und vor allem die Leistungsansprüche, die relativ komplex sind, jetzt vereinfachen.
An einigen Stellen wird es mehr Geld geben für die Pflegebedürftigen, an anderen Stellen wird auch gekürzt. Besserverdiener und Menschen ohne Kinder, die sollen in Zukunft noch mehr für die Pflegeversicherung bezahlen. Und auch das System, wer am Ende überhaupt Anspruch hat auf Pflegeleistung, das soll überarbeitet werden.
Neben der Pflege gibt es ja noch einen anderen Bereich, wo es schon recht konkrete Reformvorschläge gibt, bei den gesetzlichen Krankenkassen. Warum muss da reformiert werden?
Da gibt es viele Riesenbaustellen und einige Probleme, die haben sich da über Jahre, teilweise auch über Jahrzehnte aufgestaut. Ein großes Problem, von dem wir auch schon verdammt lange hören, das ist der demografische Wandel. Also die Menschen in Deutschland werden immer älter, es gibt immer weniger junge Menschen. Die geburtenstarken Jahrgänge, die gehen in Rente, die Babyboomer. Und jetzt ist das keine überraschende Erkenntnis. Das wissen Politikerinnen und Politiker seit Jahrzehnten. Nur unser Gesundheitssystem sich darauf so richtig vorbereitet. Das hat lieber keiner gemacht oder jedenfalls nicht ausreichend. Die haben in der Vergangenheit nämlich alle lieber zu Zeiten, als die Wirtschaft noch besser lief, als auch die Kassen der Krankenkassen voll waren, diese Probleme immer vor sich hergeschoben. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel riesenfinanzielle Lücken bei den gesetzlichen Krankenkassen. Auch bei der Pflege fehlt eine ganze Menge Geld. Da reden wir von mehreren Milliarden Euro im Jahr. Und das sind eben Riesenbaustellen, die jetzt mit Reformen angegangen werden müssen.
Es heißt ja auch immer, dass wir eins der teuersten Gesundheitssysteme der Welt haben. Stimmt das eigentlich?
Ja, das ist je nachdem, was man genau miteinander vergleicht, ist Deutschland da aber immer auf den Top-Plätzen. Und die Ausgaben, die steigen auch von Jahr zu Jahr. Ich finde immer eine Zahl ziemlich beeindruckend, nämlich, dass wir fast 1 Milliarde Euro am Tag für die gesetzlichen Krankenkassen ausgeben. Das ist eine ganze Menge Geld. Und wenn wir uns jetzt angucken, führt das Ganze zu Top-Ergebnissen? Sind wir so viel gesünder als andere Menschen auf der Welt? Dann ist das leider nicht so, weil bei diesen Statistiken, da landen wir nicht auf den Top-Plätzen, sondern eher so im Mittelfeld, teilweise im unteren Mittelfeld zum Beispiel, wenn es um die Lebenserwartung geht.
Diese knapp 1 Milliarde Euro am Tag, das finde ich eine krasse Summe, auch wenn man hört, dass das Defizit, das im kommenden Jahr 2027 erwartet wird, über 15 Milliarden Euro betragen soll. Haben wir eigentlich nur ein Einnahmenproblem?
Es ist nicht ein reines Einnahmenproblem und aus meiner Sicht hat die Bundesregierung das eigentlich auch erkannt. Deswegen sagen sie ja nicht, wir gucken einfach, wie wir mehr Geld ins System pumpen können, sondern deswegen hat sich ja auch diese Finanzkommission der Bundesregierung und auch die Ministerin mit ihrem Gesetz angeschaut, wo kann man vielleicht Gelder anders verteilen, wo kann man auch Leistungen streichen oder kürzen. Also diese Reform, die da jetzt auf dem Tisch liegt, das ist aber ja auch erstmal der erste Schritt. Da geht es jetzt darum, kurzfristig die Beiträge stabil zu halten, dass die nicht immer weiter von Jahr zu Jahr steigen. Das heißt, diese Kommission, die da dran sitzt, die hat ihre Arbeit noch nicht beendet. Die hat jetzt erstmal erste Vorschläge gemacht, wie das Ganze sich kurzfristig verbessern könnte. Aber die sollen jetzt noch weitere Vorschläge ausarbeiten und die im Laufe des Jahres vorlegen. Da geht es denn darum, wie man das System auch langfristig zukunftsfest machen kann, wie man das umbauen kann. Da wird es sicherlich auch zum Beispiel um mehr Prävention gehen, weil wenn Leute länger gesünder bleiben, dann spart das auch eine ganze Menge Geld.
Lass uns mal noch kurz bei diesem ersten Schritt bleiben, der jetzt ansteht. Da ist es ja so, dass Ende April die Regierung einen Gesetzentwurf verabschiedet hat für diese Gesundheitsreform. Und was so öffentlich hängen geblieben ist, ist zum Beispiel diese Abgabe auf Softdrinks, was immer unter dem Label Zuckersteuer läuft. Oder auch, dass Familienmitglieder nicht mehr so ohne weiteres umsonst mitversichert werden können. Oder auch, dass wir zu Arzneimitteln in Zukunft mehr zuzahlen müssen. Sind das aus deiner Sicht eigentlich die relevanten Punkte?
Es kommt ja immer darauf an, für wen relevant. Und ich finde, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, jemand bin, dessen Familienmitglied mitversichert ist, dann kann das natürlich für mich relevant sein. Es geht aber auch noch um ganz andere Summen. Also natürlich ist das auch was, wo gerade Krankenhausverbände mobil machen und sagen, hey, wir werden von diesem Sparpaket extrem getroffen und wir haben doch eh schon so viele Probleme, unsere Krankenhäuser, viele schreiben rote Zahlen. Also für die ist was ganz anderes relevant beispielsweise. Auch die Ärzteschaft ist natürlich in Aufruhr, weil sie sagen, hier passiert so viel, das trifft uns, dann können wir die Patienten nicht mehr so gut versorgen. Hier wird der Eindruck erweckt, man kann uns einfach die Honorare kürzen und trotzdem versorgen wir alle super und nichts ändert sich. Davor warnen sie, die sagen, nein, wenn bei uns gekürzt wird, dann müssen im Zweifel auch Patientinnen und Patienten länger warten. Also es kommt ein bisschen darauf an, welche Perspektive man einnimmt. In einem Punkt, der sorgt aber eigentlich bei allen für Aufregung. Es ist nämlich, da geht es um die sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Was ist das? Da stecken zum Beispiel dahinter Kosten für Bürgergeldempfänger. Bisher ist es so, dass die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger zu einem großen Teil von den, zu zwei Dritteln, von den Krankenkassen getragen werden. Das empfinden viele als ungerecht, weil die sagen, das ist keine Aufgabe für nur die Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind, sondern das ist eine Aufgabe für alle Steuerzahler. Deswegen haben die Krankenkassen inzwischen auch die Bundesrepublik Deutschland verklagt, zunächst vor dem Landessozialgericht in Nordrhein-Westfalen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der hofft aber darauf, dass es am Ende eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genau über diese Frage gibt. Eigentlich war auch gar nicht geplant, dass sich jetzt der Bund stärker an diesen Kosten beteiligen will. Aber die Kritik, die war wirklich von allen Seiten so groß, weil alle gesagt haben, hey, bei uns wird gespart. Und deswegen hat der Bund dann entschieden, na gut, dann zahlen wir halt mehr für die Bürgergeldempfänger. Allerdings erstmal nur 250 Millionen Euro im Jahr. Jetzt sind 250 Millionen Euro für dich wahrscheinlich eine ganze Menge Geld und für mich auch. Aber wir reden ja hier über Milliarden, die im Gesundheitssystem fehlen, die auch konkret in diesem Fall fehlen. Deswegen sagen viele, das ist ja noch nicht mal ein symbolischer Beitrag, diese 250 Millionen Euro. Wenn man sich dann noch anguckt, dass der Bund an anderer Stelle einen Zuschuss, den der Bund jedes Jahr an die Krankenkassen überweist, ordentlich kürzt, nämlich 2 Milliarden, dann bleibt unterm Strich sogar weniger Geld übrig. Also das ist ein Kritikpunkt, der sehr, sehr viele eint. Da zeigen alle eben auf die Bundesregierung, auf den Finanzminister und sagen, ihr kommt eurer Sparaufgabe nicht nach.
Angetreten ist die Regierung ja mit dem Versprechen, wir machen umfassende Reformen, wir haben auf dem Schirm die Bereiche, in denen sich dringend was ändern muss, grundsätzlich was ändern muss. Gemessen an den eigenen Versprechen der Bundesregierung, das Stichwort war ja Herbst der Reformen, wieso hat das so lange gedauert, bis jetzt dieser erste Entwurf auf dem Tisch lag?
Ich finde, man kann daran sehen, wie schwer es ist, wirklich Dinge in Deutschland zu verändern. Erst recht, wenn es um Reformen geht, wo man nicht sagt, hey Leute, ihr kriegt ganz viel obendrauf, sondern wir nehmen euch vielleicht was weg, sei es Geld, sei es Leistungen, sei es irgendwas anderes. Im ersten Schritt hat die Bundesregierung erstmal diese Kommission beauftragt. Auch das dauert natürlich eine Weile, bis man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefunden hat, bis man so eine Kommission zusammengebaut hat und denen auch einen Auftrag gegeben hat, was die dann machen sollen. Die haben dann in kürzester Zeit eben diese Sparvorschläge gemacht für die Ministerin als Grundlage. Die haben aufgeschrieben, wie sich in den nächsten Jahren 40 Milliarden Euro kurzfristig sparen ließen. Dann hat sich die Gesundheitsministerin Nina Wagen da eilig drüber gebeugt und hat einen ersten Gesetzentwurf gemacht, hat da viele Ideen dieser Kommission übernommen, noch ein paar eigene Vorschläge dran gebracht. Und dann ist sie vor die Presse gegangen, noch bevor dieser Gesetzesentwurf so richtig fertig war. Und da hat man gemerkt, die ist wirklich nervös, als sie das gemacht hat.
Die Maßnahme ist keine pauschale Kürzung, sondern die Begrenzung von zukünftigen Ausgabensteigerungen auf die reale Einnahmenentwicklung.
Ich glaube, ihr war schon ziemlich klar in diesem Moment, was sie damit auslöst, weil das hat wirklich sehr viel in Wallung gebracht. Zum einen Unruhe in der Koalition ausgelöst, beim Koalitionspartner, bei der SPD, zum anderen aber auch eben im Gesundheitssystem, bei den Menschen im Land, weil eben Gesundheit jeden in irgendeiner Form betrifft.
Wir können schlicht nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, meine Damen und Herren. Ja, und die zweite Leitlinie. Die Ausgaben müssen für die Versicherten einen nachweisbaren Nutzen haben.
So, dann hat Nina Wagner also diesen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Das heißt aber ja noch nicht, dass sich die gesamte Regierung darauf einigen kann. Dann haben sich alle in der Regierung darüber gebeugt und dann wurde tatsächlich bis zur letzten Minute verhandelt, denn der nächste Halt für so einen Gesetzentwurf, das ist das Kabinett, also die Bundesregierung, alle Ministerien müssen sich da auf einen Entwurf einigen. Und selbst am Abend vor der Kabinettssitzung war noch nicht klar, dass dieses Gesetz Ende April wirklich da verabschiedet wird. Am Ende sind dann noch weniger Einsparungen übrigens übrig geblieben. Die Kommission hatte 40 Milliarden vorgeschlagen. Jetzt in dem Gesetzentwurf, das durchs Kabinett gegangen ist, sind noch 16 Milliarden Euro übrig geblieben. Da hat man schon mal richtig was rausgestrichen. Und dann am Tag vor dem Kabinett stand noch gar nicht fest, ob es dieses Gesetz jetzt da durchschafft oder nicht. Da wurde wirklich noch bis spät in die Nacht verhandelt. Da hatte auch Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen eine ganze Menge zu tun, hat wahrscheinlich sehr wenig Schlaf bekommen und saß am nächsten Tag sehr müde in der Kabinettssitzung. Und als die dann fertig war, da ist sie zusammen mit dem Bundeskanzler vor die Presse gegangen.
Heute ist ein besonderer Tag, auch für die Bundesregierung, denn wir haben heute Morgen eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen, die wir durchaus historisch nennen dürfen.
Ist das üblich, dass die da beide zu gemeinsam stehen?
Nee, das ist total ungewöhnlich. Das passiert nämlich eigentlich nicht. Eigentlich machen die Fachministerinnen und Minister ihre Gesetze im Prinzip alleine oder nach dem Kabinett stellen sie sich nochmal hin und sagen, hier mein Gesetz XY. Also das hat schon so ein bisschen gezeigt, das ist irgendwie auch Chefsache. Also Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat es dazu gemacht.
Jeder weiß nun, woran er ist, womit er rechnen kann, welche Leistungen noch bezahlt werden können und welche eben auch nicht mehr.
Das war jetzt eben so ein bisschen der Auftakt zu den Reformen, die da folgen sollen.
Du hast es schon angedeutet, viele sind betroffen von diesem Reformvorschlag. Wer versucht alles jetzt mitzureden?
Ich würde sagen, im Prinzip alle, weil der nächste Halt für dieses Gesetz ist der Bundestag. Und da nimmt diese Debatte jetzt nochmal richtig Fahrt auf, weil es ist immer so, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reingeht. Das heißt, da liegt jetzt ein Entwurf, aber da werden nochmal Details geändert, da kann man nochmal dran schrauben. Und jetzt haben ganz, ganz viele Menschen im Gesundheitssystem ein Rieseninteresse daran, dass sich da noch was ändert, dass bei ihnen nicht so viel gespart wird, dass sich da Dinge nochmal ändern. Es vergeht eigentlich kein Tag, in dem nicht unzählige Pressemitteilungen in meiner Mailbox landen, an dem nicht irgendeiner anruft, um nochmal zu sagen, was denn alles schlecht an diesem Gesetz ist. Das ist natürlich nicht nur bei uns Journalistinnen und Journalisten so, sondern da wird jetzt wirklich versucht, auch Einfluss zu nehmen auf die Abgeordneten des Bundestages bei Veranstaltungen, die hier in Berlin stattfinden, aber ganz sicher auch in den Wahlkreisen, denn gerade ist ja keine Sitzungswoche hier in Berlin. Die Abgeordneten sind zu Hause in den Wahlkreisen unterwegs und treffen da sicher zum Beispiel auch mal auf den Vertreter der lokalen Krankenhausgesellschaft oder auf einen Ärzteverband und die werden denen auch eine ganze Menge mitgeben. Ich war gerade bei einem Termin, von dem wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch einige geben hier im Regierungsviertel. Gerade haben die Hausärztinnen und Hausärzte zur Pressekonferenz geladen, denn die haben eine Protestaktion gestartet.
Ja, und dass diese Unwucht, diese falschen Weichenstellungen und auch diese Ungerechtigkeiten gegenüber den Praxen und gegenüber den Menschen so nicht bleibt. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren zu verändern.
Da werden demnächst 150.000 Plakate in den Hausarztpraxen hängen unter dem Motto »Rettet die Hausarztpraxen«. Die Vorsitzende des Hausarztverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfert, die hat heute gewarnt, was dieses Gesetz bedeutet.
Das kann so nicht funktionieren. Also das ist, wenn Sie so wollen, nun der letzte Sargnagel im Sarg der Niederlassung.
Jetzt sind die Hausärztinnen und Hausärzte natürlich nur eine Gruppe. In den vergangenen Wochen haben schon die Krankenhäuser gestreikt. Da sind auch weitere Protestaktionen angekündigt. Auch die Pharmalobby, die warnt zum Beispiel, dass wenn bei ihnen gekürzt wird, dann könnten Jobs in Deutschland in Gefahr sein. Gerade die Pharmaindustrie ist der Bundesregierung ja sehr wichtig als Wirtschaftszweig. Deswegen guckt auch der Bundeskanzler da in der Regel ganz genau hin. War bei seinem Vorgänger Olaf Scholz übrigens auch so. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Pharma-Dialog im Kanzleramt. Also ich habe schon den Eindruck, dass gerade die Pharma-Lobby einen direkteren Zugang auch ins Kanzleramt hat als andere Player im Gesundheitssystem, zum Beispiel auch als Patientenvertreter.
Du hast es ja schon gesagt, wir sprechen derzeit nur von einem Reformentwurf. Der Bundestag wird sich in den kommenden Wochen mit den Vorschlägen auseinandersetzen und dann soll noch vor der Sommerpause darüber abgestimmt werden. Was sind denn deiner Einschätzung nach die Punkte, die noch für Debatten sorgen werden?
Ein umstrittener Punkt ist zum Beispiel die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern. Die soll ja verändert werden. Bisher ist es so, Kinder, die dürfen beitragsfrei mitversichert werden, aber auch Ehepartner, wenn die nur unter einer bestimmten Verdienstgrenze liegen. Und das soll sich in Teilen ändern. Für diese bisher beitragsfrei Mitversicherten soll dann ab dem übernächsten Jahr ein Zuschlag fällig werden von 2,5%. Soll aber auch Ausnahmen geben für Eltern von Kindern unter 7, für Rentnerinnen und Rentner und auch Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Das ist aber so eine Änderung. Die SPD ist damit nicht happy. Die CSU wollte das eigentlich auch anders haben. Also das ist so ein strittiger Punkt im Bundestag. Und ein anderer Punkt, der, egal mit wem ich über diese Reform spreche, so ganz normale Versicherte, die schütteln immer an einer Stelle den Kopf, nämlich wenn es ums Hautkrebs-Screening geht. Da sagen doch viele, hey, ihr wollt immer, dass wir zur Krebsvorsorge gehen, jetzt machen wir das, jetzt wollt ihr ausgerechnet bei der Krebsvorsorge sparen. Und da hat eben die Expertenkommission gesagt, Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das dieses Screening für alle anbietet und es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die Menschen dadurch gesünder sind, dass sie dadurch später sterben und deswegen wollen sie das eben überprüfen lassen und sagen, vielleicht kommt am Ende dabei raus, dass eben nur die, die besonders gefährdet sind, die einen hellen Hauttyp haben, die eine Krebsvorerkrankung haben, dass nur noch die dieses Screening bekommen.
Jetzt haben wir ausführlich auf den Gesundheitsbereich geschaut, aber wenn wir über die Zukunft des Sozialstaats insgesamt sprechen, welche Baustellen will die Bundesregierung noch angehen?
Ja, da stehen noch einige große Reformen an. Bleiben wir einfach mal bei der Gesundheit, weil nicht nur bei den gesetzlichen Krankenkassen sehen wir ein großes Minus in der Kasse, sondern auch bei der Pflegeversicherung. Auch die steckt tief in den roten Zahlen. Auch hier sagt die Bundesregierung, wir wollen vermeiden, dass da die Beiträge für die Pflegeversicherung immer weiter steigen. Ein weiterer großer Brocken, die Rentenreform. Da haben wir das Grundproblem, haben wir ja schon angesprochen, in Zukunft wird es immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, die aber immer mehr Rentner finanzieren müssen. Was macht die Bundesregierung? Die hat auch bei der Rente eine Kommission dran gesetzt. Die soll jetzt eben bis Ende Juni Vorschläge auf den Tisch legen. Dann gibt es noch weitere Reformen. Zum Beispiel soll es eine Steuerreform geben, wo kleine und mittlere Einkommen entlastet werden und auch ein paar kleinere Reformen, wie zum Beispiel das BAföG, was reformiert werden soll.
Beim BAföG wurde ja eigentlich sozusagen gegen den allgemeinen Spartrend entschieden und ursprünglich mal eine Anhebung der Sätze in Aussicht gestellt. Das scheint jetzt wieder vom Tisch zu sein. Warum kommt das nicht?
Es ist total offen, ob es jetzt kommt oder ob es nicht kommt. Und ich finde, das ist auch schon Teil des Problems, dass da wieder so ein großes Fragezeichen entsteht. Eigentlich steht es im Koalitionsvertrag. Eigentlich steht da auch recht konkret drin, was die Bundesregierung vorhat, mal ohne Kommission. Auch über die Finanzierung war sich die Regierung schon mal grob einig. Und jetzt steht immer eben wieder ein großes Fragezeichen dran. Die Debatte angestoßen hatte Jens Spahn, das ist der Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion. Und da war sein Argument so ein bisschen, ja, die Wirtschaft, die läuft ja gerade schlecht. Und solange das so ist, kann der Staat auch nicht immer überall mehr drauflegen, auch nicht beim BAföG. Dann kam die zuständige Ministerin um die Ecke, Forschungsministerin Dorothee Bär von der CSU. Und sie sagt, na, ich habe die Reform vorbereitet, eigentlich liegt da alles, die könnte kommen, aber sie hat jetzt in einem Interview gesagt, dass sie dafür gerade keine Mehrheit bei den Regierungsfraktionen im Bundestag sieht. In der Vergangenheit schien es, das muss man jetzt aber auch sagen, auch nicht unbedingt so, als wäre Dorothee Bär jetzt der größte Fan dieser BAföG-Reform.
Es ist übrigens nicht verboten, neben dem Bezug von BAföG übrigens auch bei den Studentinnen und Studenten, die kein BAföG beziehen, nebenbei auch noch zu jobben.
Wieso ist dieses Hin und Her, dieses politische gerade ein Problem?
Ich finde, dass es da gerade die junge Generation trifft, echt unglücklich. Und die stellen sich oft die Frage, na, was verändert sich denn da gerade für mich? Und hören dann, naja, die Rente, die gesetzliche, da könnt ihr euch eh nicht drauf verlassen. Bei der Pflege werdet ihr mehr selber zahlen müssen. Und dann an so einer Stelle auch nochmal zu hören, eigentlich waren wir uns schon einig, dass ihr mehr Geld bekommen sollt, aber da machen wir jetzt auch nochmal ein Fragezeichen dran. Das finde ich gerade mit Blick in Richtung junge Generation echt unglücklich.
Lass uns mal bei dieser jüngeren Generation bleiben. Das ist ja eigentlich ein wesentlicher Baustein von unserem Sozialstaatsprinzip. Der jüngere, arbeitende Teil der Bevölkerung zahlt in die Sozialkassen ein und ermöglicht, dass die ältere Generation versorgt wird, vereinfacht ausgedrückt. Das funktioniert ja aber nur, wenn die Wirtschaft nicht schwächelt.
Im Herbst hatten die Wirtschaftsweisen für dieses Jahr noch ein Wachstum von 0,9% erwartet. Jetzt gehen sie nur noch von 0,5% aus.
In ihrem aktuellen Frühjahrsgutachten haben die Wirtschaftsweisen auch darauf aufmerksam gemacht, dass die alternde Bevölkerung künftig ein immer größeres Problem werden wird. Wovor warnen sie genau?
Ja, die Wirtschaftsweisen, die haben schon echt ziemlich unangenehme Botschaften, finde ich, überbracht. Die haben sich nochmal genau die Krankenkassenkosten, aber auch die Pflege näher angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, die Situation, die ist schon jetzt nicht wirklich gut und die wird auch in den nächsten Jahren, Stichwort Babyboomer, nicht besser werden. Darauf hat Monika Schnitzer, das ist die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, auch nochmal hingewiesen.
Denn die Anzahl der Pflegebedürftigen wird mit den Babyboomern absehbar stark steigen, während der Anteil der Personen im Erwerbsalter sinken wird. Das wird das strukturelle Finanzierungsproblem der Pflegeversicherungen in den kommenden Jahren weiter deutlich verschärfen.
Die Wirtschaftsweisen haben in ihrem Gutachten nämlich nochmal hochgerechnet, was das konkret in Zahlen bedeutet. Und sie sagen, dass die Sozialversicherungsbeiträge ordentlich steigen werden, wenn jetzt nichts passiert. Bis zum Jahr 2040 sogar auf rund 50%. Also würde dann die Hälfte des Lohns, die Hälfte des Gehalts für Sozialversicherungsbeiträge draufgehen, wenn es keine Reformen gibt, wenn alles so bleibt wie bisher. Also ich glaube, der Regierung dürfte es ganz recht gewesen sein, dass sie da nochmal Schützenhilfe der Wirtschaftsweisen bekommen hat, die auch noch mal deutlich gemacht haben, wie groß da der Druck ist, wie sehr man jetzt diese Reform braucht.
Wenn wir bei dem Punkt einmal bleiben, bei dieser alternden Bevölkerung und auch bei der Tatsache, dass es zumindest aktuell wirtschaftlich nicht so ganz rund läuft in unserem Land, kann es eigentlich dann gelingen, den Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und vielleicht auch aus der Vergangenheit kannten, zu erhalten? Oder müssen wir uns vielleicht doch klar machen, wir müssen uns auf schmerzhafte Einschnitte einstellen.
Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren auf schmerzhafte Einschnitte einstellen müssen, weil wir haben uns ja zumindest in der letzten Vergangenheit eher so daran gewöhnt, dass wir nicht so richtig sparen mussten, dass Leistungen in vielen Bereichen eigentlich immer hinzugekommen sind, dass diese Reformen eben versäumt wurden. Und dass das die Situation jetzt nicht besser macht und jetzt mit der demografischen Entwicklung trifft es halt härter. Der Druck, Dinge zu verändern, der wird größer. Was das genau für den Sozialstaat bedeutet, ich finde, das lässt sich noch nicht so richtig abschätzen für mich, weil ich zum einen überhaupt nicht weiß, wie will die Bundesregierung jetzt die meisten Reformen ausgestalten? Das wissen wir noch gar nicht. Wie sieht es mit der Rentenreform konkret aus? Wie sieht die Pflegereform am Ende zum Beispiel sehr konkret aus? Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, was passiert international? Also die Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die haben natürlich auch Einfluss auf die Finanzen in Deutschland gehabt und damit auch auf den Sozialstaat. Also wie geht's jetzt weiter an der Straße von Hormuz? Wie geht's weiter im Krieg gegen die Ukraine? Also auch die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen wir auch heute noch in den Sozialsystemen spüren, die hat ja niemand erstmal kommen sehen. Also wer weiß, was da in Zukunft noch passiert und wer weiß, was das dann für den Sozialstaat bedeuten wird.
Also im Grunde, wenn ich das mal zusammenfasse, große Reformen sind nötig. Da scheinen sich auch sehr viele Menschen zumindest einig zu sein, vielleicht über die Ausgestaltung uneinig. Was bräuchte es denn, damit die tatsächlich auch kommen, damit man die auch durchgesetzt bekommt?
Ich glaube, es braucht da eine Mischung aus sehr guter Kommunikation, den Leuten jetzt vielleicht doch nochmal ganz klar machen, warum das wichtig ist, warum es diese Reform braucht. Und dann, wenn die Regierung sich auch auf so eine Reform geeinigt hat, auf eine sehr grundsätzliche Linie, dann muss das auch Bestand haben. Dann darf das nicht direkt wieder in Frage gestellt werden. Und dann müssen diese Reformen auch einfach mal kommen und umgesetzt werden, nachdem sie eben so viele Monate angekündigt wurden. Weil wir ja jetzt gerade erleben, dass wir fast täglich über irgendeinen Vorschlag sprechen, bei dem irgendwas gekürzt werden soll, bei dem irgendjemand Sorge hat, dass ihm was weggenommen wird. Und ich glaube, das bringt so eine Unruhe rein, die man nicht über Monate oder gar Jahre in diesem Land ziehen kann. Es gibt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der ARD. Da haben wir im April gefragt, halten Sie die Einschnitte für richtig oder falsch? Und da gibt es in keinem Bereich eine Mehrheit, die sagt, die Einschnitte sind richtig. Und das wird jetzt was sein, was die Bundesregierung sehr gut meiner Meinung nach kommunizieren muss und den Leuten eben auch zeigen kann, dass was viele ihnen nicht mehr zutrauen, dass sie die Probleme in diesem Land lösen kann. Und da muss jetzt diese Regierung einige Reformen wirklich auf den Weg bringen, und zwar gute Reformen, die dann hoffentlich bald umgesetzt werden.
Dann sage ich danke, Birte.
Gerne.
Birte Sönnigsen über den deutschen Sozialstaat unter Druck. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit den Reformen der Sozialsysteme. Neue Entwicklungen findet ihr immer auf tagesschau.de. Redaktionsschluss dieser Folge war Donnerstag, 20 Uhr. Am Montag hört ihr dann bei 11KM, warum bei Tesla Meldungen über tödliche Unfälle für Zweifel an der Sicherheit der eingebauten Autopilot-Software sorgen und wie dabei unter Elon Musk systematisch vertuscht wurde. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Lorenz Kersten und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und ich habe noch einen Doku-Tipp für euch. 84 Menschen. Zwei Fernsehstudios, ein Wochenende. Was passiert, wenn Menschen, die sich nicht kennen, die Handys abgeben und zwei Tage miteinander reden? Über Gleichberechtigung, Migration und Demokratie. Eine Dokumentation in der ARD-Mediathek zeigt, was passiert, wenn unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen und echte Gespräche entstehen. Ist das ein Beispiel dafür, wie sich die großen Fragen unserer Gesellschaft konstruktiv verhandeln lassen? Schaut doch mal rein. Ihr findet den Link in unseren Shownotes.